Deutschlandfunk Kultur heute.
Wir machen gleich weiter. Michael Köhler ist am Mikrofon. Weltweit ist er sicherlich einer der bekanntesten Künstler, nicht nur weil seine Installationen riesig und spektakulär sind, sondern auch weil sie sehr oft farbig sind, begehbar, besuchbar, verstehbar. Über sie wurde schon vor ihrer Verwirklichung immer reichlich debattiert. Der bulgarisch-amerikanische Künstler Christo ist gestern im Alter von 84 Jahren in New York gestorben.
Each of our projects have software period.
Jedes unserer Projekte hat eine lange Anbahnungsphase, in der die eigentliche Arbeit noch gar nicht existiert. Keine Malereien, keine Entwürfe, keine Bilder in den Köpfen der Menschen, die uns stoppen oder unterstützen wollen. Normalerweise gibt es das gar nicht, dass derart intensiv über Kunst diskutiert wird, bevor diese überhaupt existiert.
We have the biggest writing of the works of art who do not exist.
Bevor wir nun Christo, Person und Werk würdigen im Gespräch mit meinem Kollegen Kunstredakteur Stefan Koldorf, möchte ich Sie fragen, Herr Koldorf, was ist Ihnen besonders erinnerlich? Ich gehe mal voraus und sage The Wall 1999 im Gasometer Oberhausen, 13.000 grellfarbige Ölfässer, 100 Meter hoch im Gasometer, im Industriedenkmal oder Zäune aus Stoff, eingehüllte Bauwerke. Will sagen, bei allem Spektakel, bei aller Poppigkeit haben die Werke immer auch was Poetisches, Befreiendes, Leichtes.
Ja, das auf jeden Fall. Und das hat Christo, und man darf nicht vergessen, ihn gab es ja symbiotisch lange, lange Zeit, bis sie starb vor einigen Jahren, nur im Doppelpack mit seiner Frau, mit Jean-Claude. Also Christo und Jean-Claude, das war ein feststehender Begriff, weil beide zusammengearbeitet, konzipiert und vor allen Dingen auch durchgesetzt haben. Sie haben ja beide gesagt, wir machen das für niemand anderen als für uns. Wir haben eine Idee, wir glauben, dass das schön sein könnte, dass es gut aussehen könnte. Und deswegen machen wir das. Es ist eine vollkommen nutzlose Kunst. Sie besteht nur für den Augenblick, in dem sie existiert. Danach wurde ja alles, ob es nun der verhüllte Reichstag gewesen ist oder der Pont Neuf in Paris, wieder rückgebaut und auch ökologisch entsorgt. Also aus den Stoffen wurden dann andere Dinge hergestellt. Ja, das ist auf jeden Fall große Poesie gewesen. Und Sie haben es gerade schon gesagt, eine Kunst, die wirklich ganz viele Menschen anspricht. Also reden Sie mal mit eher kunstfernen Leuten, um es mal so ein bisschen despektierlich zu formulieren. Es muss sich ja nicht jeder für Kunst interessieren. Aber ich glaube, Christo und Jean-Claude, da fällt jedem was ein, da hat auch jeder ein Bild im Kopf.
Ich würde zu dem Paar, das auch ein PR-Paar im Übrigen, was ja so gewisse Performance-Qualitäten hatten, wenn die beiden auftraten, das gehört auch immer dazu. Wer Christo sagt, muss immer auch Jean-Claude sagen, das haben Sie schon erwähnt. In Deutschland muss man aber auch der Gerechtigkeit halber immer Wolfgang Volz dazu sagen, das Auge von Christo gewissermaßen. Der Fotograf ist wichtig, weil nämlich Planung, Dokumentation, Diskussion, Reproduktion, das Vor- und Danach immer ein wichtiger Teil der Werke sind, die temporär waren.
Und deswegen hat Christo und haben Christo und Jean-Claude eben nicht recht gehabt, wenn sie gesagt haben, es existiert nur für diese paar Wochen und dann ist es wieder weg. Nein, natürlich lebt es in den Bildern weiter und da sind wir alle froh drüber, dass es weiterlebt, dass es diese Erinnerungen gibt. Wer würde sich sonst noch daran erinnern, dass die beiden 1971 Monschau in der Eifel eingehüllt haben? Das Schloss und andere Denkmale. Weiß kein Mensch mehr, wenn es heute nicht noch einen Katalog und Fotos davon gäbe.
Eben, denn uns sind die berühmten, die großen Sachen bekannt, die auch durch alle Zeitungen und Fernsehen gegen Italien 2016, die Floating Piers auf dem Iseo-See, die Tore aus safranfarbenem Stoff im Central Park New York. Und wir müssen natürlich drauf kommen, der verhüllte Reichstag in Berlin 1995. Vorher übrigens auch sehr schön die Umbrellas in Japan und Kalifornien. Das ist gar nicht so unpolitische Kunst, wie die immer behaupten.
Nein, das auf keinen Fall. Und das, was Sie gerade im O-Ton so schön angespielt haben, dass die beiden immer gesagt haben, es gibt eine Software-Phase, in der wir planen und vorbereiten, und dann die Hardware-Phase der Umsetzung. Das ist natürlich beim verhüllten Reichstag ganz, ganz speziell zum Tragen gekommen. Ich hatte die beiden vorher schon mal in New York in ihrer Wohnung besucht und ab 93 sind sie dann häufig in Deutschland weil sie wirklich den Ehrgeiz hatten, wir wollen jedes Bundestagsmitglied sprechen, um sie von diesem Projekt regelrecht zu überzeugen. Also die beiden waren nicht nur Künstler, die waren auch Missionare, denn es gab eine heftige politische Debatte um dieses Projekt. Helmut Kohl, der, sagen wir es mal Vorsicht, eine eher bodenständige Kunstauffassung hatte, hatte Angst, dass der Reichstag damit in den Schmutz gezogen werden konnte. Andere wie Wolfgang Schäuble und vor allen Dingen Rita Süssmuth, damals Präsidentin des Deutschen Bundestages, haben sich vehement dafür eingesetzt, weil sie begriffen hatten, dass man durch diese Verhüllung etwas sichtbar macht. Und zwar nicht nur architektonisch, nicht nur die Struktur dieses Gebäudes, Gebäude ist, diese wunderbare klassizistische wilhelminische Architektur, egal was da politisch alles stattgefunden hat, sichtbar machte, sondern dadurch natürlich schon auch die Bedeutung. Es war klar, unter diesen grauen, silbrig scheinenden Bahnen, da ist das deutsche Parlament. Und als sie es dann umgesetzt haben, es war lange vorher schon geplant, seit 82, als sie es dann 95 umgesetzt haben, da wusste man ja auch, es wird wieder der Ort der deutschen Demokratie sein. Also politisch aufgeladen waren viele der Projekte, vor allen Dingen in den 80er, 90er Jahren, die ja politisch so bewegt waren. Sie haben einiges aufgezählt, was danach kam. Also zu den großen Projekten muss man sicherlich noch die umsäumten Inseln in der Biscayne Bay in Miami rechnen. Und danach wurde es dann aber ein bisschen dünner. Also dann kamen noch verhüllte Bäume im Park der Fondation Bayerler, dann kamen die Tore, die sie genannt haben,
Running Fans,
Installationen im Gasometer. Ich glaube, die richtig große Zeit haben sie in den 80er, 90er Jahren gehabt und danach ließen zwar nicht die Begeisterung, nicht das Engagement, aber schon, glaube ich, auch die Kräfte ein bisschen.
Und letztes, Sie haben es so nebenbei erwähnt, Sie haben sie getroffen. Ich habe sie auch manchmal getroffen, wenn Sie in Oberhausen oder irgendwelche Projekte vorstellen. Das waren schon auch zwei PR-Genies, das muss man auch sagen.
Ne? Sie kamen nicht dazwischen. Also wenn Sie als Journalist eine Frage stellten, dann mussten Sie sicher sein, in den frühen Zeiten waren es ja noch keine digitalen Geräte, da waren es noch Kassetten oder Tonbänder, dass Sie noch genug Material hatten. Wir haben geredet ohne Punkt und Komma, mit einer unglaublichen Energie. Christo immer sehr verbindlich, freundlich, der Künstler, der Überzeugte, die Generalstochter Jean-Claude.
Ja, der geborene Bulgare, der wusste, was Freiheit ist. Ne?
Ja, eben, der sich diese Freiheit erkämpfen hatte. Also das war schon eine wunderbare Ergänzung. Und wenn Sie am Anfang gefragt haben, ist es nicht alles auch ein bisschen leicht, ein bisschen oberflächlich? Ja, aber darf Kunst nicht auch so sein?
Sie kann es, sie soll es, sie muss es sein. Zum Tod von Christo war das Stefan Kolderhoff und auch Frankreich und mit ihm der Staatspräsident halten nach dem Tod von Christo daran fest, den Triumphbogen verpacken zu lassen. Im Herbst 2021 soll das sein. Wir machen mit Kunst weiter und widmen uns aber der Gegenwartskunst bzw. der Stellung und Rolle von Frauen in der bildenden Kunst. In Vorbereitung auf das 100-jährige Frauenwahlrecht 1919, da haben sich die beiden jungen Künstlerinnen Janine Mackenroth und Bianca Kennedy zusammengeschlossen und Gedanken gemacht und ein Buchprojekt realisiert, eine Ausstellung in Buchform, I Love Women in Art, in dem 100 Frauen aus dem Kunstbetrieb jeweils eine Künstlerin vorstellen. Und ich habe die beiden gefragt, ja, was änderte sich denn 1919 für Frauen an Kunstakademien?
Zum einen, dass Frauen zum Studieren zugelassen worden sind. Also sie durften das erste Mal freie Kunst studieren und nicht nur an sehr teuren Malschulen teilnehmen. Und zum anderen natürlich auch, dass es Professorinnen geben konnten, die Kunst unterrichten.
Wie würden Sie die gegenwärtige Situation für Künstlerinnen beschreiben? Sie sind selber junge Künstlerinnen, gehen damit mehr oder weniger selbstverständlich um, aber das ist es ja für eine ganze Reihe von Künstlerinnen nicht. Wir haben gerade den 80. Geburtstag von Wally Export beispielsweise, einer Pionierin, gefeiert und anderer. Wie würden Sie die aktuelle Situation beschreiben?
Wally Export und vielen anderen Künstlerinnen haben wir es zu verdanken, dass wir da sind, wo wir jetzt stehen. Und trotzdem ist rein zahlenmäßig noch ganz viel zu machen. Also wenn man sich zum Beispiel Aktionsergebnisse anguckt, wo nur 2% Künstlerinnen dabei sind oder die Zahlen, die Einzelausstellungen in Galerien bekommen, dann ist da auf jeden Fall noch Luft nach oben und noch viel zu machen.
Seit Baselitz, und ich hoffe, Sie hören die Ironie mit, wissen wir ja, dass Frauen nicht so gut malen können. Haben Sie selber für Ihre Arbeit daraus Schlüsse gezogen? Ich spiele auf was an, Frau Mackenroth insbesondere. Ich glaube, Sie haben sozusagen Ihre künstlerische Arbeit maschinisiert. Ist das richtig?
Ja, korrekt, genau. Also tatsächlich auch eben unter anderem ein Grund für das Bauen meiner Malmaschine war eben auch das bekannte Zitat von Georg Baselitz, Frauen malen nicht so gut. Und daher hatte ich eben unter anderem jetzt mittlerweile eine von 3 Malmaschinen entwickelt, die eben das Malen für mich erledigt, einfach weil ich das ja als Frau nicht so gut könnte. Und wiederum malt diese Maschine auch mit Nagellack einfach ein Material, was man eben als allererstes vielleicht auch einer Frau zuordnen würde. Und spielt damit natürlich ganz klar auf die Tradition der Malerei an, aber natürlich auch auf die Dokumentation, wenn man sich die Kunstgeschichte anschaut. Also ich stelle mich damit eben nicht in die Tradition der Ölmalerei, sondern benutze ein aufgeladenes, neuartiges Material wie Nagellack.
Was war für Sie besonders erstaunlich bei Ihrer Arbeit? Sie haben 100 Künstlerinnen vorgestellt. Sie tun das nicht selber, sondern Sie haben Frauen gewissermaßen Frauen vorstellen lassen. Ist das so richtig?
Genau, das stimmt. Uns war ganz wichtig, dass der Prozess so demokratisch wie möglich ist und wir nicht diejenigen sind, die sagen, hier, diese Künstlerin haben wir ausgewählt, weil uns das auch einfach nicht zusteht. Und wir haben dann versucht, in ganz Deutschland Frauen aus dem Kunstmarkt zu finden, aus allen Bundesländern und aus allen Sparten, also Sammlerinnen, Galeristinnen, Kuratorinnen, Museumsdirektorinnen, die jeweils ein Werk vorschlagen.
Was würden Sie als größte Herausforderung sehen für künstlerische Karrieren, wenn Sie denn von Frauen eingeschlagen werden? Welche Punkte sind das?
Ich denke, da haben wir beide was dazu zu sagen, aber ich beginne mal kurz. Also ich denke, eine wichtige Sache ist, das hört man zwar nicht gerne, es ist einfach eine Einführung von Quoten, zumindest alles, was irgendwie in staatlichen Händen ist. Also sei es jetzt eine Einführung von Quoten in den Ankaufssitzungen von öffentlichen Sammlungen, also da spreche ich alle Museen an, oder eben auch die Sammlung der Bundesregierung. Da schon mal einzuhaken, wo man eben kann, wo man wirklich jetzt nicht auf den privatwirtschaftlichen Kunstmarkt irgendwie Einfluss nehmen möchte, sondern da, wo man es kann, sollte es passieren. Und selbst da muss man leider eben sagen, da haben wir immer noch, wenn man Glück hat, eben in den zeitgenössischen Sammlungen ein Verhältnis von 25-75%. Und die 25 sind ja natürlich eben wieder die Künstlerinnen, leider Gottes. Also das wäre etwas, wo ich denke, wo man ganz schnell Erfolge ziehen könnte, weil künstlerischer Erfolg ist natürlich in erster Linie abhängig von Sichtbarkeit. Und Sichtbarkeit passiert in Museen, passiert in öffentlichen Ausstellungen, passiert eben in Stadt und Staat. Genau.
Sagen Janine Mackenroth und Bianca Kennedy über ihr Projekt I Love Women in Art. 100 Frauen stellen 100 Frauen vor. Wir bleiben bei der Kunst, wechseln aber nach Italien. Eines der bedeutendsten Museen der Welt, das sind die florentinischen Uffizien. Der beste Ort vielleicht, um italienische Renaissance-Kunst von Künstlern wie Michelangelo, Leonardo, Caravaggio, Botticelli oder Giotto zu sehen. Nach einigen römischen Museen öffnen sie ab übermorgen auch wieder. Anfang 2019, da hat der deutsche Museumsdirektor in Florenz, Eike Schmidt, nämlich geschafft, die Besucherzahlen in den Uffizien auf über 4 Millionen zu steigern. Schmidt hatte 2015 als erster Ausländer die Leitung der Uffizien übernommen. Und ihn habe ich gefragt, wie haben Sie sich auf die anstehende Wiedereröffnung der Uffizien denn in 2 Tagen vorbereitet?
Was das Technische angeht, haben wir uns im Grunde seit der Schließung am 8. März vorbereitet, indem wir uns umgesehen haben, was wird in anderen Ländern gemacht. Das hat uns dazu geführt, dass wir Thermoscanner schon im März bestellt haben und die deswegen auch schon eingetroffen und installiert sind. Ein wichtiger Punkt sind die Klimaanlagen. Wenn die mit Umluft funktionieren, dürfen sie nicht eingeschaltet werden. Wir müssen die Kunstwerke ja auch schützen durch Klimakonstanz, und man kann bei solchen Kunstwerken von solcher Bedeutung also nicht auf eine Klimaanlage heute verzichten.
Wie funktioniert das? Ermöglicht das überhaupt noch so etwas wie Kontemplation und Versenkung, oder geht das nur mit Timeslot, Einbahnstraße und restriktiven Regeln, wie Sie es ja gerade zu Beginn schon ein bisschen beschrieben haben?
Ja, im Gegenteil. Es wird jetzt wahrscheinlich besser, leichter sein als etwa vor einem Jahr, denn der Nachfragedruck ist viel, viel geringer. Wir haben den Palazzo Pitti schon vor einer Woche geöffnet und wir haben jeden Tag weniger als 100 Besucher. Das hatten wir uns auch so niedrig erwartet. Das heißt, es sind Besuchsbedingungen, wie sie es eigentlich seit dem frühen 20. Jahrhundert nicht mehr gab. Da sind wir wirklich zurückversetzt in die Zeit Dostojewskis und Rilkes, als sie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Florenz waren. So wenige Besucher. Das wird etwas mehr werden, nachdem die einzelnen italienischen Regionen in der kommenden Woche wieder untereinander öffnen, sodass wir auch Besucher aus anderen Teilen Italiens haben und dann bald darauf ja auch andere Länder Europas und auch außerhalb Europas. Man wird aber auf keinen Fall mit einem Besucherandrang rechnen können, wie wir es aus den vergangenen Jahren kannten. Das wird deutlich darunter bleiben. Es können nicht bis zu 900, sondern nur bis zu 450 Menschen gleichzeitig im Museum sein. Auch diese Zahl werden wir aber sicherlich in den ersten Wochen überhaupt nicht erreichen. Im Grunde genommen wird es eine viel kontemplativere, eine viel entspanntere Museumserfahrung sein, vor allem in den ersten Wochen und wohl auch Monaten noch, bis dann der Tourismus auch aus dem Ausland wieder verstärkt auf Florenz zuströmt.
Werden sich Museumskonzepte dadurch insgesamt vielleicht nachhaltig ändern? Früher wurde im Museum gesammelt, der Besucher störte. Heute ist das Ausstellen, Vermitteln ja wichtig. Also Stichworte wie Virtualisierung, Digitalisierung, da waren Sie ja auch immer schon weit vorne mit dabei. Was denken Sie, wie das Ihre Arbeit nachhaltig verändern wird?
Ja, ich hoffe schon, dass wir aus dieser Krise auch etwas Nachhaltigeres lernen werden und dass wir uns weiterentwickeln und nicht nur den Vorzustand als neuen Ist-Zustand wiederherzustellen trachten, denn die Möglichkeit zu geben, das gibt es jetzt schon, vor den Hauptwerken zusätzliche Informationen abzurufen, direkt in der Präsenz der Hauptwerke vom Handy, vom Tablet, was auch immer man dabei hat, Vergleichswerke aufzurufen, das wird sicherlich eine Möglichkeit sein, den Besuch insgesamt zu vertiefen in der nahen Zukunft. Das Zweite sind die großen Ausstellungen. Sie haben es angesprochen, dass in den vergangenen Jahren ein starkes Gewicht auf die Ausstellung und Vermittlung gerade durch Ausstellungen gelegt wurde in der Museumswelt. Wir werden jetzt in den nächsten circa 2 Jahren wahrscheinlich sehr viel weniger Ausstellungen sehen, vor allem weniger große Blockbuster-Ausstellungen sehen. Ich glaube, das Beste ist, wenn wir uns kreativ überlegen, was kann man denn trotzdem machen? Und da sind schon viele Ideen eingetroffen. Da werden wir demnächst auch einen neuen Zeitplan veröffentlichen in unserer Ausstellung.
Eike Schmidt, der Direktor der Uffizien, kurz vor der Wiedereröffnung übermorgen. Wer gut und groß fühlen will, der geht dann gern ins Kino. Größe ist aber vielleicht nicht alles, aber im Kino dann wohl doch, so scheint es zumindest. Große Gefühle, große Bilder, große Geschichten, so hört man immer wieder. Kino, das sei bigger than life. So lautet eine vieler Beschreibungen des Kinos. Was Kino aber mit Größe zu tun hat und die Facetten des Großen, des Fühlens im Kino, das wollen wir jetzt mal besprechen.
Endlich mal erklärt.
Als die Bilder laufen lernten, fielen die Menschen um. Die Brüder Lumière, das kennen wir aus der Geschichte, die zeigten die Einfahrt des Zuges. Damit fängt das Kino an, eine Art 3D-Erlebnis. Und was passiert? Die Menschen fallen in Ohnmacht. Rüdiger Suchsland, stimmt das überhaupt? Filmgeschichten sind immer überhöht und wenn ja, warum? Oder trifft das nur auf Hollywood zu?
Nein, ich glaube, das stimmt. Es stimmt schon eigentlich in allen Filmkulturen. Aber natürlich ist Hollywood dann der Maßstab der Dinge, erst recht in unserer Zeit heute. Aber schon am Anfang muss man sagen, eben auch bei den Brüdern Lumière und auch erst recht bei Méliès. Es wird ja immer so ein bisschen Lumière, Méliès so als das, wie die Antagonisten gesehen. Und Méliès, auch ein französischer Filmpionier, der hat von Anfang an fantastische Geschichten erzählt. Reise zum Mond ist der berühmteste Film. Und da ging es halt um das noch nie Gesehene, um das Spektakel. Kino, um das Sensationelle. Und das steht eigentlich am Anfang des Kinos und gerade so diese Stummfilmzeit, da gibt es ja schon Quo Vadis, Ben Hur, schon alte Fassungen, die letzten Tage von Pompeji. Also es geht schon um groß, um sensationell, um was, was man nicht kennt, wie die Oper.
Und wo kommt diese Formel, die ich eben erwähnt habe, Bigger Than Life eigentlich her?
Ja, ganz genau weiß man das nicht. Ich habe es auch wirklich jetzt versucht, heute nochmal nachzugucken. In jedem Fall wurde das dann irgendwann mal in den 40er Jahren über Winston Churchill gesagt. Hat also nichts mit dem Kino zu tun. Allerdings wurde dann schon auch auf Filmplakaten immer dafür geworben. Manchmal heißt es dann auch Larger Than Life. Und es gibt einen Film in den 50er Jahren von Nicholas Ray, der heißt genauso Bigger Than Life. Und der ist so ein Melodram. Denn das Große, das sind ja eben nicht nur die Sachen, die ich eben beschrieben habe, also diese Spektakelbilder, sondern es sind auch die intensiven Gefühle. An Casablanca kann man da denken, an diese ganzen berühmten Melodramen, zum Beispiel von Douglas Sirk aus den 50er Jahren. Und was grundsätzlich damit gemeint ist, mit dieser Formel, und das ist ganz klar, das ist diese Steigerung, die Verdichtung, die Zusammenballung, die das Kino bedeutet. Und im Kino findet alles viel konzentrierter statt als das wirkliche Leben. Darum reißt es uns mit, wühlt uns auf. Und um diese Erfahrung geht es. Also es ist eigentlich auch eine Publikumserfahrung. Und auf Englisch heißt es ja Spectator, Spectatorship. Das ist ganz nah am Spektakel dran.
Da kann man aber auch schnell enttäuscht werden, ne? Weil man ins Kino ja geht, mit der Erwartung, große Gefühle zu ernten, oder?
Ja, das kann man. Das ist so ein bisschen wie eine Drogensucht. Man muss immer eine größere Dosis, eine höhere Dosis haben und der Rausch muss immer noch ein bisschen gesteigert werden. Darum hat man ja eigentlich schon in den 30er Jahren angefangen, in den 50er Jahren, da kamen alle paar Jahre neue Techniken. Es gab die berühmten Monumentalfilme. Wir erinnern uns alle an so Bibelverfilmung. Dann gab es die Breitwandfilme, also noch breiter. Das war dann eben auch eine Konkurrenz zum aufkommenden Fernsehen. Film wie Ben Hur. Dann kamen die Katastrophenfilme. Dann kamen die Superhelden, noch bis in unsere Zeit. Zeit. Aber das Ganze fing natürlich schon an, wenn man so will, in den 20er Jahren mit riesengroßen Blockbustern, die Nibelungen, Mabuse, Metropolis. Na, da sind wir dann schon in Deutschland.
Eben, wie sieht es in Deutschland aus? Ufertradition kann ja dann manchmal auch zu Heimatkunst führen, ne?
Ja, die Heimat Schnulzen, nicht? Das war im Grunde schon so was Retardiertes, so ein Nachklang der großen epischen Phase des Kinos. Man darf ja nicht vergessen, diese Ufertradition des Weimarer Kinos, die mündet erstmal ins Nazi-Kino. Und da haben wir dann Filme, durchaus keine schlechten Filme, aber doch ideologisch schrecklich und missbraucht. Ich sage jetzt Nummer eins, Opfergang, ein wichtiges Melodram von Veit Harlan. Und da waren auch ganz große Gefühle, aber die waren eben falsch. Und das hat dann dazu geführt, dass man dann beim deutschen Film erstmal sich nicht richtig traut, wenn man so will. Die sind weggegangen, der neue deutsche Film vor allem, von den Gefühlen. Das war so ein kleinteiliges Kino. Und dann gab es aber eben doch, gerade unter Fassbinder, wir feiern jetzt dieser Tage 75. Geburtstag, Die Ehe der Maria Braun oder Lili Marleen, das waren Filme, die schlossen eigentlich an die Ufertradition. Und vor ein paar Jahren hat dann aber wieder Oskar Röhler, der so ein Fassbinder-Erbe ist, wenn man so will, der hat gesagt, dem deutschen Kino fehlt Bigger Than Life. Das sind alles nur so kleine Filme, lahme Filme. Da wird nicht geredet, da findet nicht wirklich was statt. Das hat er gegen andere Kollegen gemünzt.
Letzte Frage, funktioniert sowas heute noch beim Publikum?
Ja, ich glaube, dass das Spektakelkino am Ende das ist, was die Menschen immer noch am stärksten ins Kino lockt. Man merkt das ja auch daran, dass 3D, ob das jetzt gut ist oder nicht, aber das wollen sich die Leute angucken. Man merkt es daran, dass sie in Superheldenfilme reingehen. Und am Ende, diese Größe des Kinos, die Größe der Bilder und die Größe der Gefühle, die rettet das Kino vor seiner Ausfransung und Verschwendung in diese zahllosen kleinen Bildschirme. Wir gucken heute schon auf der Armbanduhr für sowas wie Spartacus. Ja, und Handy, Laptop, alles das, die Monitoren im Kunstmuseum, das alles ist nicht wirklich Kino, sondern Kino ist die große Leinwand und je größer, umso besser.
Sagt Rüdiger Suchsland in unserer Serie Endlich mal erklärt, was Kino mit Größe zu tun hat. Zu unserem nächsten Beitrag, der Tod von George Floyd in Polizeigewalt. Der hat in vielen US-Städten, aber nicht nur da, heftige Unruhen ausgelöst. Black Lives Matter, schwarzes Leben zählt, rufen die Demonstranten. Zehntausende Demonstranten gingen gestern wieder erneut auf die Straße, um gegen die Tötung schwarzer Menschen durch weiße Polizisten zu protestieren. Corona-bedingt in Amerika über 100.000 Tote. Eine Wirtschaftskrise mit mehr als 40 Millionen US-Amerikanern. Anfang des Jahres ein Impeachment-Verfahren und ein beinahe Krieg mit Iran. Und jetzt diese Ereignisse. Ich habe Christian Lammert gefragt, er lehrt Innenpolitik Nordamerikas am Kennedy-Institut der Freien Universität in Berlin. Was passiert da? Brechen alter Rassismus, soziale Ungerechtigkeit sich wieder Bahn in Gewalt und Protest?
Ja, also den Rassismus strukturell, das ist kein neues Phänomen in den USA und der ist auch, wie viele dann vermutet hatten, mit der Obama-Administration nicht verschwunden. Die Obama-Administration hat, wenn wir uns jetzt gerade Polizeigewalt angucken oder die Ungerechtigkeiten, den strukturellen Rassismus im Justizwesen, einiges angestoßen, um hier Reformen durchzusetzen. Das hat alles nicht gereicht und wurde insbesondere, sobald Trump im Amt war, alles wieder rückgängig gemacht. Trump hat von Anfang an gesagt, er steht für die Polizei. Und momentan sehen wir eben diese von Ihnen ja eben angesprochene Gemengelage von unterschiedlichen Krisen, gesellschaftliche Krisen, ökonomische Krisen, Identitätskrisen in den USA und eine Administration, die versagt an vielen Fronten. Die Administration hat während der Corona-Krise versagt, über 100.000 Tote. Und sie versagt jetzt massiv bei der Auseinandersetzung mit diesen Protesten. Das Weiße Haus hat sich zurückgezogen, symbolisch ganz klar zu sehen. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten sind die Lichter ausgegangen letzte Nacht im Weißen Haus. Also besser kann man das, glaube ich, gar nicht visuell darstellen, was momentan an der Spitze passiert.
Nicht nur der Schalker Mittelfeldspieler und US-Nationalspieler Weston McKennie protestiert mit Armbinde. Das ist in der ganzen Bundesliga übrigens zu sehen. Der Protest ist da angekommen, auch beim BVB oder Werder Bremen. Herr Lammert, Sie befassen sich auch mit Sozialpolitik. Werden die Ereignisse zu einem Problembewusstsein führen oder eher noch die Gräben vertiefen? Sie haben ja vom institutionellen Rassismus schon gesprochen. Ich erinnere mich an die Bürgerrechtsbewegung nach Ferguson 2014. Richtig viel ist da nicht passiert.
Das ist das, was bislang immer dasselbe Muster war. Man sieht eine Diskussion, die anfängt nach solchen Auseinandersetzungen, aber dann verebbt das wieder, sei es bei Polizeigewalt gegen Schwarze oder sei es auch der ganze Themenbereich Waffenbesitz in den USA. Wenn da was Schlimmes passiert ist, kommt es auch wieder zu Demonstrationen, aber dann verläuft sich das wieder alles im Sand. Momentan finde ich schon eindrucksvoll, ist es nicht nur in der Bundesliga Proteste. Wir haben gestern auch vor der amerikanischen Botschaft in Berlin Tausende demonstrieren sehen. In Neuseeland, in London sind Tausende auf die Straße gegangen und schrien Black Lives Matter. Also wir sehen hier gerade auch bedingt durch die sozialen Medien, die das alles so hautnah erfahrbar machen und auch schnell um die Welt können diese Videos und Informationen transportiert werden, wir momentan hier eine große Welle an Sympathie und aber auch Wut sich manifestiert. Aber ich glaube, viel weiter als über den Wahlkampf hinaus wird das Thema auch nicht greifen. Und dann wird man ein paar Reformen ansetzen, vielleicht ein paar Taskforce-Arbeitsgruppen einsetzen, die sich mit dem Problem auseinandersetzt. Grundlegend wird sich hier, glaube ich, nicht viel ändern.
Was mich auch ein bisschen bewegt, ist das, was man mal die Pax Americana genannt hat, also damit auch die kulturelle Hegemonialmacht nicht nur diskreditiert, sondern die ist doch buchstäblich am Ende, oder?
Ja, die ist am Ende. Das ist in dieser extremen parteipolitischen Polarisierung eine aufgeheizte Situation aus unterschiedlichen Gründen auch. Wir sehen auch befeuert durch diese Administration ein massives Erstarken von Ku Klux Klan, von White Supremacist, von extrem rassistischen Gruppierungen, aber auch viele weiße ältere Männer insbesondere, die jetzt sich Statistiken angucken und sehen, dass die Weißen in den USA in 20, 25 Jahren vielleicht zur Minderheit werden, wenn die demografische Entwicklung so weitergeht, wie sie momentan vonstatten geht. Und das ist eine große Verunsicherung und die politische Elite hat hier noch keine Antwort drauf gefunden und auch die Demokraten haben hier keine Antwort gefunden.
Und der vielbeschworene Clash of Civilization ist gar kein internationaler, sondern vorrangig ein intranationaler, ne?
Ja, absolut. Also es gibt genug Studien, die inzwischen von einer negativen Parteianhängerschaft reden oder sogar von Tribalismus innerhalb der Gesellschaft. Also man ist so inzwischen zu einer Partei hingezogen, dass das schon als Teil der eigenen Identität gilt und man würde niemals die andere Partei wählen oder einen Kandidaten, eine Kandidatin der anderen Partei und deswegen steht man zum eigenen Kandidaten und dieser Graben, der muss überwunden werden, um wieder einen konstruktiven Dialog in den USA möglich zu machen, der die Probleme auch angeht, vor denen die USA steht, wirtschaftlich, ökonomisch, wie sie ihren Weltmachtstatus aufrechterhalten wollen oder auch nicht, wie sie ihre Rolle insgesamt in der Welt sehen. Das sind die Themen, die momentan, auf die keine Antwort gefunden wird in den USA.
Sagt Christian Lammert über die US-Unruhen. In den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske geht es jetzt um eine Hilfsaktion für eine New Yorker Kulturinstitution.
Ja, und zwar für das New Yorker Public Theater. Mit einer speziellen Online-Show wollen heute Stars wie Jane Fonda oder Meryl Streep das Theater unterstützen. Die Show We Are One Public kann kostenlos per Livestream verfolgt werden. Das Theater bittet aber auf der Seite um Spenden. Und wer in Deutschland die Show sehen will, der muss lange aufbleiben. Sie startet nämlich erst um 2 Uhr nachts unserer Zeit. Die Reichstagskuppel in Berlin oder die Millennium Bridge in London, seit Jahrzehnten prägt Sir Norman Foster die Silhouetten der Großstädte. Und auch wenn er heute 85 Jahre alt geworden ist, denkt der britische Architekt noch längst nicht ans Aufhören. Er habe noch nie so hart gearbeitet wie zurzeit, hat er erst vor ein paar Tagen in einem Interview gesagt. Und er verrät:
Somebody said, you're never happy.
Jemand hat mal gesagt, du bist nie glücklich. Doch, ich bin sehr glücklich, aber zufrieden mit meinen Bauten? Zufrieden bin ich nie. Ich denke immer, man hätte es besser machen können.
Sir Norman Foster, wir gratulieren zum 85. Geburtstag. Bremen hat jetzt offenbar eine Art Banksy. Seit Tagen wird in der Stadt jedenfalls gerätselt über eine illegal aufgestellte Bronzeskulptur. Die Skulptur stellt einen alten Mann dar, der gebeugt einen leeren Einkaufswagen schiebt. Und vorerst hat die Kulturbehörde entschieden, diese fachmännisch verankerte Figur in den Wallanlagen im Zentrum von Bremen, die darf bleiben. Es sei zwar nicht ganz richtig gewesen, die Statue klammheimlich nachts aufzustellen, heißt es von der Kulturbehörde, aber es handle sich um eine ernstzunehmende künstlerische Arbeit. Passanten bleiben inzwischen stehen vor der Figur und fotografieren sie. Und Bürgermeister Andreas Bovenschulte erklärte sogar, so eine anarchische Aktion, das sei halt auch Bremen. Bleibt die Frage, wer hinter der Aktion eigentlich steckt.
Die Kulturmeldungen waren das mit Doris Schäfer-Noske. Diese Ausgabe von Kultur heute ist zu Ende. Michael Köhler dankt für Interesse daran. Gleich die Nachrichten, ausführlich dann die Informationen am Abend. Und dort ist natürlich auch ein Thema der Protest auf den Straßen in den USA. Ihnen einen guten Abend.